Ich beginne, ja, was mache ich die letzten zwei Sessions? Heute noch in Richtung Volkswirtschaftslehre, Wachstumsökonomie und Kategorien zur Verfassung und zur Rechtsrichtung der von wesentlichen Momenten des sogenannten geistigen Eigentums. Das werde ich Ihnen heute sozusagen vorstellen. Das nächste Mal werde ich dann eine aktuellere Thematik, aktuelle Sitzung machen, wo ich auf gegenwärtige, also einerseits werde ich ein bisschen Literatur Ihnen am Ende der Vorlesung vorstellen zum Weiterlesen und ich werde auch aktuelle Debatten, wie zum Beispiel Google Books und die Debatte um Open Access in den Wissenschaften eingehen. Das wird also dann die Aktualisierung des hier verhandelten Problembereiches. Auf Adam Smith komme ich an der Stelle jetzt hier noch einmal zu sprechen, weil es sich so gut eignet für Debatten, die wir nebenherlaufend in der ganzen Lehrveranstaltung geführt haben, nämlich auf die Implikationen der Überlegungen zu Geldwirtschaft und auch zu Geldakkumulation, natürlich zu Reichtum, Implikationen, die das hat auf das Erziehungswesen. Überraschenderweise gibt es in The Wealth of Nation darüber auch auf Auffassungen von Adam Smith und diese Auffassungen sind doch ganz bemerkenswert und sind ein gewisses Präludium für das, was dann auch Marx und die Linkshegelianer und eine kritische sozialistische Wirtschaftstheorie aufgegriffen hat. Und zwar stellt er die Frage in den Raum, dass es ja vorher noch, das können Sie sich anschauen, hat er hier Aussagen über den Natural Price, was ist sozusagen der gerechte Preis, was natürlich eine ganz entscheidende, schwierige Frage ist. Das werde ich jetzt nicht weiter kommentieren, aber im Zusammenhang auch damit, dass es einen gerechten Preis gibt, sagt er, es gibt Umstände, unter denen stimmt in etwa die Zusammensetzung der Arbeitskraft, der Kapitalien und der Investitionsrisken, die abzugelten sind. Das ist der Punkt, von der er sagt, the state of the society necessarily places the greater part of individuals in such situations as naturally form in them without any attention to government. Und was er damit meint ist, in einem einigermaßen idyllischen Harmoniezusammenhang wirken die Fähigkeiten, Bedürfnisse der Personen so zusammen, dass eine wirtschaftliche Produktivität entsteht. Hingegen auf der anderen Seite gibt es States of Society, die Individuen nicht in eine solche homogene, halbwegs äquilibristische Situation bringen. And some attention of government is necessary in order to prevent the almost entire corruption and degeneracy of the great body of people. Da muss die Regierung eingreifen, also Staat an der Stelle muss eingreifen und muss verhindern, dass Defizite im sozialen Zusammenhang dazu führen, dass das Wirtschaftssystem nicht funktioniert. Und er hat in den weiteren Absätzen sehr bemerkenswerte Überlegungen darüber, unter welchen Umständen sowas stattfinden kann. Sie können es lesen. Ich sage es kurz. Wenn Sie nervtötende, den Körper und die Fantasie ab tötende, vernichtende, repetitive Tätigkeiten vollführen müssen, aus denen sie nicht rauskommen, in denen sie sozusagen drinnen stecken bleiben, die ihnen sowohl ihre Motivation als auch ihre körperlichen Fähigkeiten rauben, in denen sie krank werden, sagt er, ist krank, incapable of relishing or bearing a part of any rational conversation, also er wird sehr, sehr deutlich, man kann mit denen nicht alle richtig arbeiten nach Dienstschluss, sie müssen sich sofort auf die Couch setzen und fernsehen, weil das alles so nervig ist. Und wenn das der Fall ist, sagt er, dann kann das allgemein Wohl nicht richtig gefördert werden. Und dann, also das ist das, was durchaus eine starke Response zum Beispiel von meiner Seite erzeugt. Er hat noch eine zweite Bemerkung diesbezüglich, die zum Schmunzeln oder zum Ärger Anlass gibt, aber wo man sozusagen auch schön sehen kann, wie diese Dinge ineinander geflochten sind. Das zweite, was man mit solchen Menschen, die mehr oder weniger stumpfsinnig vor sich hinhocken, nicht tun kann, ist, das sind keine guten Soldaten. Die haben körperlich, sind die nicht ertüchtigt, die sind zu fett, zum Beispiel, großes Problem. Und können darum gar nicht richtig eingesetzt werden in den verschiedenen Disziplinen, Waffendisziplinen, und sie zeigen keine Unternehmungslust, sie zeigen keinen Mut. Und darum ist es für den Staat wichtig, sowohl um Produktivität in der Wirtschaft zu gewährleisten, als auch um sich gescheit verteidigen zu können, Erziehungsmaßnahmen zu setzen. Also das heißt, ganz allgemein heißt es, of the public works and institutions which are necessary for facilitating particular branches of commerce, ought the public therefore give no attention, it may be asked, to the education of the people. Also das sind seine Argumente, warum Bildung, um das in der Terminologie zu sagen, die wir verwendet haben, notwendig ist und eingesetzt werden muss, strategisch-politisch eingesetzt werden muss, im Zusammenhang eines kapitalistischen Staates. Das weiß man im Prinzip eben schon sehr lange. Das ist im 19. Jahrhundert dann aufgegriffen worden, insbesondere auch zusätzlich zu dieser bürgerlich frühkapitalistischen Auffassung vom Nationalismus, von den Nationalstaaten, dass es also nicht nur die Wirtschaftstreibenden betrifft, sondern dass es das Gedeihen einer Volkskonstruktion, die unter ethnischen, häufig unter ethnischen Zusammenhängen ausgerufen worden ist, dass jetzt nur als ein rückblickender Hinweis, was ich jetzt Ihnen zeigen möchte, ist, wie das weitergeht. Ich habe das ja in ein, zwei Diskussionen, die wir gehabt haben, schon angedeutet und mache es jetzt ein wenig expliziter, dass es heutzutage die Form, eine Form, in der dieses Argument Bildung für die Aufrechterhaltung und Verstärkung der ökonomischen Produktivität ergibt, eine Argumentation geht über Wachstumstheorie. Es gibt von Paul Krugman, den Sie gehört haben werden, dessen Namen Sie wahrscheinlich kennen werden, Ökonom, US-amerikanischer Ökonom, gibt es ein absolut lesenswertes, sehr, sehr schönes Lehrbuch. Das ist auch gleich ein Zeichen dafür, wie Bildung richtig gehandhabt werden kann. Das ist übrigens frei zugänglich am Netz, dieses Makro, also das Lehrbuch über Makroökonomie von Paul Krugman. Ich werde Ihnen hier nicht alles vorstellen, aber so ein bisschen einen Einblick in das Kapitel 8 über Long-Run Economic Growth. Es ist echt ein Genuss, das zu lesen, das möchte ich doch mal sagen. Also die Mischung aus Entertainment und Information und Reflexionsangebot, die in diesem Lehrbuch drinnen ist, das macht ihm so schnell niemand nach. Das ist etwas, wo wir im deutschsprachigen Bereich durchaus noch Nachholbedarf haben, wenn man sich das anschaut. Also ich weiß es nicht, wie Sie das sehen. Es beginnt natürlich schon mit der Frage, das will ich hier kurz einwerfen, wenn Sie sich das anschauen, dann hat das natürlich auch schon fast ein bisschen was von einer Website. Also es hat eine Diversifikation, eine Kleinteilung, eine unterschiedliche Fokussierung auf verschiedene Interessens- und Aufmerksamkeitsmodi, wo man sagen kann, das ist schon ziemlich unruhig im Sinn eines klassischen Lehrbuchs, hängt also offensichtlich auch zusammen mit den jeweiligen Sozialisierungen. Nur um es am Anfang zu sagen, womit er beginnt, so als einen kleinen Tusch ist. Es gibt eine englische Fernsehserie. Diese englische Fernsehserie ist 1999 gesendet worden über die Familie der Paulers. Und in der Familie der Paulers mussten die Realitäts-TV praktisch, mussten die als Familie unter Bedingungen arbeiten und leben wie vor 100 Jahren.
Das hat es bei uns auch gegeben.
Hat es bei uns auch gegeben. Gut, ja, bestens, aber ich habe es noch nicht
gesehen. Ich glaube, in Deutschland so irgendwo Schwarzwald.
So was Ähnliches. Also diese Serie nimmt er zum Anlass zu sagen, okay, was hat sich da geändert und wie ist das verlaufen? Die Besonderheit ist natürlich die, dass damit deutlich wird, wie gigantisch in einer ganzen Reihe von elementaren, lebenspraktischen Zusammenhängen der ökonomische Fortschritt gewesen ist. Ich picke sozusagen jetzt nur ein, zwei Sachen raus. Das hier ist, wenn Sie es anschauen, die Steigerung des Bruttonationalprodukts von 1900 bis 2003 in den USA. Also wenn Sie, das sind 4.000 Dollar auf dieses Niveau hier. Das ist sozusagen etwas, was festgestellt werden kann. Das Ganze hängt natürlich in globalem Zusammenhang mit sozusagen kapitalistisch hierarchischen Strukturen des gesamten Weltwirtschaftssystems, das gerade kräftig zittert, zusammen. Aber worum es uns jetzt geht, ist die Frage nach den Quellen dieses längerfristig angesetzten Wachstumsphänomens. Und die zentrale Bedeutung, die er hier herausstellt, ist die Bedeutung der Produktivität. Wenn ich jetzt so klinge wie jemand aus der Wirtschaftskammer, dann entschuldige ich mich dafür, aber das ist tatsächlich etwas, womit man sich beschäftigen muss, und zwar eben, wie ich Ihnen zeigen möchte, auch aus Perspektive und aus Überlegungen aus der Philosophie her. Was ist Produktivität? Produktivität ist kurz gesagt, wenn Sie das gesamte nationale Bruttonationalprodukt nehmen und es dividieren durch die Anzahl der Arbeiterinnen und Arbeiter, die in einer Wirtschaft, in einer Volkswirtschaft tätig sind, dann kommt ein Wert heraus. Das ist sozusagen der Wert, der produziert wird von den einzelnen Arbeiterinnen. Und wenn dieser Wert höher ist, dann steigt die Produktivität rein statistisch. Es ist klar, dass wir heutzutage jetzt auch schon wissen, dass die Produktivität dadurch steigen kann, dass überhaupt nichts produziert wird, sondern nur die entsprechenden Zahlen des Bruttonationalprodukts erhöht werden. Das ist ein Problem, mit dem wir heute zu tun haben, aber das ist jetzt nicht das, worüber er spricht. Er spricht davon, also in dieser Aufstellung hier ist die ist das doch, also gerade in diesen Zeiten bis 1990, 2000, ist das auch noch zum Teil wirklich materielle, ein Zuwachs an materieller Produktion, der der Bevölkerung zugute kommt, indem mehr Straßen gebaut werden, mehr Energie zur Verfügung steht, mehr Energie verkauft wird, mehr Güter produziert werden. Die Leute können sich mehr Fernseher und andere Gadgets kaufen. Das ist sozusagen die traditionelle Story diesbezüglich.
Hannah Arendt hat in ihrer englischen Fassung von Vita Activa, das 1958 rausgekommen ist, schon darauf hingewiesen, dass sich die Produktion zu Tode produziert. Dass quasi ein vernichtendes Potenzial sozusagen aufgebaut wird.
Genau.
In dieser Produktion. Ja,
danke, danke für den Hinweis. Das wollte ich sozusagen auch anmerken, dass also die Messmethoden des Bruttonationalprodukts auf diese Art und Weise ausgesprochen abstrakt sind und was man Produktivität nennt, was man mit Ernst, was man sozusagen berechtigterweise Produktivität nennt, doch nochmal einer genauen Prüfung zu unterziehen ist. Nicht? Worin besteht die wirkliche Produktivität? Aber in diesem Zusammenhang muss man also sagen, und ich bin deswegen auch auf den Krugman da verfallen und extra nicht auf alternative, eben zum Beispiel marxistische, linksgerichtete Wirtschaftstheorien, weil ich Ihnen zeigen möchte, dass dieses Problem des Wachstums in der neoliberalen Tradition eine wichtige und interessante Rolle spielt. Das interessiert mich sozusagen mehr als die andere Seite. Und in dieser neoliberalen Tradition gilt es nun einmal als wichtig, dass man mit dieser Art von Formeln arbeitet, und die Formel, auf die man jetzt hier sozusagen gewiesen wird, ist diese berühmte Aggregate Production Function, also die Funktion der aggregierten Produktion, und diese Funktion lässt sich zurückverfolgen auf Adam Smith und sieht so aus: L steht für Labor, wo steht es hier, L ist the number of workers, K ist Kapital und H ist Human Capital. Also da kommen wir gleich zurück darauf, und T ist a measure of the state of the technology used in production. Das heißt, und Y ist L ist das Bruttonationalprodukt, das hier ausgerechnet wird. Das heißt, Sie haben das als eine Funktion von Kapital, von Arbeit, Kapital, Human Capital und Technology. Und sie versuchen also herauszufinden, das geht um Beschreibung, muss man dazu sagen, es geht darum, dass in einer mathematischen Formel in etwa beschrieben wird, wie kann man das Zusammenspiel der Faktoren Menschen arbeiten, Menschen investieren, Technologie ist vorhanden und Human Capital zusammennehmen. Hier ist wahrnehmbar diese Größe H, Human Capital, also Humankapital, etwas, was in den letzten 5 Jahren in die Diskurse eingegriffen hat, auch gesellschaftliche Diskurse, wirtschaftliche Diskurse, philosophische Diskurse. und was eine Verfeinerung der Adam-Smith-Situation ist. In der Adam-Smith-Gleichung war es einfach Arbeit. Also Arbeit im Sinne der körperlichen Einsätze. Das war quasi die traditionelle Auffassung, dass man menschliche Arbeitszeit braucht, um Ackerarbeit zu machen, um Fabriksarbeit zu machen, meinethalben auch um Aufsichts- und Kontrollfunktionen zu erfüllen. Da war es also nicht so wichtig, das war im Prinzip auch schon eine Form der ein Faktor in der Gleichung der Produktivität. Aber die Tatsache, dass das menschliche Leistungen waren, ist nicht besonders daraufhin überprüft worden, dass die Menschen, die das machen, bestimmte Fähigkeiten mit sich bringen. Also in dem Moment, in dem, also das ist so der Status, der heutzutage bei Bauarbeitern ist. Nicht? Also für am Bau arbeiten ist etwas, was noch immer sehr abhängig ist davon, dass einzelne Personen dieses und jenes tun, ohne dass ihre Qualifikation besonders eine Rolle spielt, Hilfsarbeiter in dem Sinn. Also dass der Bereich der Hilfsarbeiten, die notwendig waren, ist in früherer Zeit um vieles stärker gewesen und ist sozusagen unter Leber subsumiert worden. Man hat in weiterer Folge, da kommen wir dann jetzt gleich drauf, dann entdeckt, und das ist nun genau der Punkt, den der Adam Smith mit der Erziehung sagt, man ist draufgekommen, naja, es geht nicht nur um Hilfsarbeiterinnen, sondern es geht an der Stelle eigentlich um den Beitrag der menschlichen Arbeit in die wirtschaftliche Produktivität, und dieser Beitrag, der hängt sehr wohl davon ab, was diese Personen können, welche Fantasie sie haben, welche Freiheit sie haben, was sie einbringen in den Prozess, nicht einfach können im Sinn von, ich kann jetzt mit der Axt schwingen, ich kann Holz hacken oder sowas ähnliches, sondern können im Zusammenhang mit auch dem Bildungssystem, wie kompliziert und vielfältig diese Personen belastet werden können. Und das ist also der Grund dieses H durch RL-Faktors hier. Und was ebenso wichtig ist, was eben auch reinkommt, ist die Frage der zur Verfügung stehenden Technologie. Also du kannst noch so viel können, wenn du den Computer da, du kannst sozusagen großartig programmieren können, wenn du keinen Computer dabei hast oder wenn die Festplatte kaputt geht, dann hilft dir deine Kenntnis des Programmierens nichts. Du musst, damit du produktiv werden kannst, auch diese Form von Technologie haben. Ich bin kein Wirtschaftswissenschaftler, ich bringe Ihnen das auch ein bisschen nur sozusagen von außen, vom Drüberfliegen, nur damit Sie in etwa sehen, in welchen Rahmenbedingungen wir hier uns unterhalten. Denn der nächste Schritt ist jetzt der, und das ist ein Punkt, der allerdings aus der Ökonomie kommt und für alle, auch für die philosophische Betrachtung wichtig ist. Der nächste Schritt ist der, dass Krugman sagt, und nun ist man in der Ökonomie, in der Volkswirtschaftslehre draufgekommen auf einen wesentlichen, wichtigen Punkt, nämlich du kannst zwar in Technologie investieren, es ist hilfreich, es steigert die Produktivität, wenn man das hier anhebt, aber die Investitionen in die Technologie unterliegen dem Law of Diminishing Return, also den verringerten Grenznutzen. Das Beispiel, das er bringt, das unmittelbar einleuchtend ist, wenn Sie am Feld arbeiten und mit Ochsen und mit der Hand arbeiten und für, sagen wir mal, 5.000 Euro einen Traktor kaufen, ich weiß nicht, wie viele Traktoren kosten, sicherlich mehr, aber irgendeine Maschine, die Ihnen hilft, dann wird das einen ziemlich starken Produktivitätssprung mit sich bringen. Sagen wir, kostet. Weiß jemand, wie viel ein Traktor kostet?
Es gibt Traktor,
ja, das ist eben der Punkt.
Dieses Siebenfache, ja.
Also so 25.
Es geht aber bis
ja. 100.000. Ja, das ist jetzt genau der Punkt. Danke. Das ist jetzt genau der Punkt. Wenn Sie um 25.000 einen Traktor einsetzen, dann werden Sie einen starken Produktivitätssprung haben. Wenn Sie um 100.000 einen Traktor kaufen, dann werden Sie auch noch einen gewissen Produktivitätssprung haben, aber der wird lange nicht mehr so hoch sein. Das ist das Diminishing Return. Das heißt, wenn Sie ab einem gewissen Zeitpunkt mehr investieren, kriegen Sie nicht in dieser Gleichung mehr heraus. Das ist,
ja. Aber man muss ja die langfristigen Investitionen rechnen. Ein günstiger Traktor geht man früher meistens doch kaputt. Und hier ist von der Long-Run-Economic-Growth-Rede. Und das sind diese kurzfristigen Denkungsweisen, beinhalten natürlich auch immer das Risiko. Und deswegen ist das kein Long Run in dem Richtung. Wenn ich jetzt für den günstigeren Traktor entscheide, habe ich das Risiko,
dass da ist noch ein Unterschied zwischen, sagen wir mal, nicht günstigeren Traktor, sagen wir, Sie verwenden zwei Traktoren, sagen wir nicht in einem Traktor, sondern Sie kaufen einen Traktor, Sie kaufen 20 Traktoren für ein Feld. Dann werden mit den 20 Traktoren werden Sie auch schneller fertig werden, aber Sie werden nicht so, Sie werden nicht das, was es Sie kostet, die 19 zusätzlichen Traktoren zu kaufen, werden Sie nicht reinbringen in den Produkt Ihrer landwirtschaftlichen Tätigkeit. Das ist die Idee.
Ich denke, man da, also ein Traktor ist ein Nutzgerät und nicht nur ein Statussymbol oder so irgendetwas. Ja. Insofern kauft man sich einen teureren Traktor, wenn man ihn braucht, wenn man die Fähigkeiten, die der sozusagen mehr hat, die Leistung, die der mehr bringt, brauchen kann. Also ein Bergbauer wird andere Ansprüche an seinen Traktor haben als ein anderer, muss diese dann wahrscheinlich auch zahlen.
Also der Punkt, ja?
Ja, also ich meine, ein bisschen, das hat ja was Richtiges angesprochen, es ist ja die österreichische Landwirtschaft. Er hat am Samstag, Sonntags Bauern und bietet. Ich habe in der Verwandtschaft Leute gehabt, die mit einem riesen Traktor nur durch die Gegend gefahren sind, also vollkommen sinnlos. Und einer von der Verwandtschaft ist so gescheit, dass er sagt, wenn ich Bauer spiele, dann heißt, dann verdiene ich nicht viel, dann verdiene ich nicht wenig, sondern ich zahle für jede Stunde noch drauf, um mir mein Hobby, aber bitte, das ist keine wirtschaftliche Veranstaltung mehr und wird auch vom Finanzamt nicht entsprechend behandelt.
Ich wollte mich jetzt wirklich nicht in die Details der österreichischen Landwirtschaft sozusagen verirren. Der Punkt, um den es geht und den ich zugegebenermaßen sozusagen ein bisschen flapsig dargestellt habe, ist der, dass wenn man nur nach der Formel geht, dann ist es so, dass es scheint, dass wenn man den Faktor Technologie erhöht, wenn man da einfach mehr investiert, dass dann automatisch mehr Produktivität rauskommt und dass eine Erkenntnis der Nationalökonomie an der Stelle ist, dass das so einfach nicht geht. Wie die Details ausschauen, langfristig und nicht, will ich es gar nicht sagen. Und dass darum aber, und das ist die Konsequenz, dass man darum die tatsächlich gestiegene Produktivität nicht erklären kann, einfach dadurch, dass mehr Technik zur Verfügung steht. Weil wenn das so wäre, dass einfach mehr Technik zur Verfügung steht, dann müsste es gehen, dass man mehr Geld hineinstopft. Ich meine, mit freiem Auge erkennt man das, dass das nicht so sein kann. Aber es ist schön, dass wir das auch sozusagen in der Nationalökonomie als ein besonderes Gesetz haben. Und die Frage, die sich aber damit ergibt, ist, wodurch erklärt man und wie erklärt man das Faktum, dass tatsächlich noch immer solche Leistungen stattfinden, also Produktivitätssteigerungen stattfinden, obwohl die Technik ganz genau dieselbe ist. Dieser Faktor betrifft eben die Frage des Humankapitals. Das heißt, die Innovationskraft, die Fantasie und die Verfahrensweisen der Menschen, die sich damit beschäftigen. Also nicht nur der teurere und größere Traktor, sondern zum Beispiel neue Methoden, das Feld zu pflügen oder neue Absatzmöglichkeiten. Ein berühmtes Beispiel, ich werfe das jetzt gerade rein, ist in einem der Links, die ich Ihnen gegeben habe, wird das genauer beschrieben. IBM hat einen Drucker produziert und dieser Drucker war ziemlich teuer und ist am Markt überhaupt nicht gut gestanden, weil Epson viel billigere Drucker produziert hat. Das hat IBM gemacht. Sie haben sich mal angeschaut, wie viele Teile hat der Epson-Drucker und wie viele Teile hat der IBM-Drucker. Der IBM-Drucker hat 190 Teile gehabt, der Epson-Drucker hat 62 Teile gehabt. Dann haben sie ein neues Druckerdesign gemacht, haben die Anzahl ihrer Bestandteile des Druckers radikal reduziert durch ein Redesign des Produktes, haben durch dieses Redesign einen billigeren Produktionsprozess gehabt und waren an dieser Stelle wieder konkurrenzfähig. Das ist ein klassisches Beispiel dafür, dass der Geist und nicht der Muskel an der Stelle wirtschaftliche Produktivität bringt. Nicht? Also das lässt sich endlos. Diese Beispiele lassen sich nicht unbegrenzt, aber doch ziemlich zahlreich darstellen. Das ist der Punkt, an dem Firmen draufkommen, dass man, um diese wirtschaftlichen Leistungen zu erzielen, auch ein besonderes Augenmerk auf Ideen lenken muss und diese Ideen wirtschaftsrelevant werden.
Ja. Nein, ich meine, es geht ja dann, es beeinflusst ja auch die Technologie und den Einsatz von Humankapital. Wenn man das nur geschichtlich nimmt, Siemens Fernschreiber hat über 100 Arbeitsstunden gehabt und ein Faxgerät nur mehr 5. Ja? Aber es ist auf der anderen Seite eine andere Technologie und wenn Sie über die Landwirtschaft gehen, es gibt in Machfeld Erntemaschinen, die sind GPS gesteuert, dass er genau auf der Furche entlang fährt und die sind, also, aber das ist, dass der Einsatz des Humankapitals ja die Technologie so, sagen wir, schleichend ist und dann gibt es immer seit der Dampfmaschine, Elektrizität, Autos und so weiter, also dann immer so dann noch diese Kurven, dass sich eine Technologie entwickelt und dann nachher von der nächsten, wenn es passt, also überholt wird und wir dadurch also praktisch so eine, naja, sagen wir, fast konstante Steigerung zusammenbringen.
Naja, von wegen fast konstanter Steigerung, das ist seine Kurve über Produktivität 1935 Technologie und das ist die 2005 Technologie. Ne? Also das ist das, wo man untersuchen muss, wie kommt es dazu und natürlich ist die Diskussion darüber, welche Faktoren da eine Rolle spielen, Änderungen in der Technologie, Änderungen im Handhaben der Technologie, Änderungen in der Kompetenz, neue Sachen zu entwickeln, das ist offen, aber unbestritten ist, dass das in einen Bereich führt, der einen ganz starken Fokus auf Erziehung, Information, geistige Leistung mit sich bringt. Also da will ich jetzt einmal, das will ich halt hier mal markiert haben, ich lasse es hier dabei, geht dann die nächste Stelle weiter, aber Sie wollten vorher was sagen.
Ja, Stichwort Ideen, Technologie. Was sagen Sie dazu, dass ein Name wie Kodak von der ökonomischen Bildfläche verschwinden kann? Das ist doch unglaublich. Das ist ein Potenzial, was da einmal da war, dass das einfach in keiner Weise genutzt wird, irgendwie, dass da dahinter steckt, dass da einmal eine Macht da war, dass das einfach verschwinden kann. Das ist unglaublich für mich. Für unsere Generation ist ja der Name
so ist es, etwas, ja. So wie wenn die Universität Wien verschwindet. Ne? So ein bisschen so wie wenn die Universität Wien zusperrt, weil sie kein Geld mehr hat. Ich weiß nicht, was ich dazu sage, aber das ist natürlich, also, ich glaube, ich kann solide gesagt nichts dazu sagen. Ich kann es nur im Raum stehen lassen. Der nächste Schritt ist jetzt der, also wenn wir diese, ja?
Ich finde es eine ganz tolle Idee, sowas zu schreiben als Fazit, dass Ideen wirtschaftsrelevant sind, aber es ist doch nicht realistisch. Es ist ein schöner Gedanke und es wäre schön, aber die Ideen, es gibt so viele gute Ideen, die angesichts einfach einer wirtschaftlichen Überrechnung einfach nicht verwirklicht werden, weil im Endeffekt, und ich denke gerade an die USA, immer nur der Faktor günstiger Produktionskosten gezählt hat und die oft auch teilweise noch veraltete Technologie, und zwar im ganz banalen Sektor, bis heute noch laufen ist, weil es einfach günstig ist und gerade das Minimum das abdeckt. Ich meine, es gibt so viele tolle Ideen, es gibt so tolle Brainpools, das wird alles nicht verwirklicht, weil dann einer dasteht und sagt, tolle Idee, aber nicht wirtschaftlich umsetzbar, weil wir müssen in kurzer Zeit so und so viel Profit machen. Ich finde es toll, aber es ist im Moment auf jeden Fall nicht aktuell.
Aber nur kurz. Ja,
das liegt aber auch teilweise daran, dass die sozusagen die Rahmenbedingungen ändern und dann so einen Druck auf die Regierung machen und dann gibt es Stahlzölle und was weiß ich was. Obwohl die dort schreckliche Stahlqualität haben, teilweise machen die so hohe Zölle auf europäische Stähle und sowas, dass nicht importiert wird.
Ich will nicht sagen, dass die ganze Wirtschaft sich jetzt umgestellt hat darauf, dass alles ideengesteuert ist. Das wollte ich überhaupt nicht sagen. Und Sie haben vollkommen recht. Es gibt jede Menge. Es gibt sozusagen auch natürlich sozusagen materielle Produktion, die nach wie vor ganz traditionell läuft. Und es gibt viele gute Ideen, die nicht umgesetzt werden. Aber das Beispiel des Printers, ja, des IBM-Druckers, ist ein Beispiel, dass ich überhaupt nicht nostalgisch oder sowas gemeint habe, sondern das ist beinhart. Es ist beinhart so, dass die sich sehr viel Geld ersparen, wenn sie diese anderen Ideen durchsetzen. Ich bringe noch ein anderes Beispiel, das kommt auch aus der Diskussion der Paul Romer. Der Paul Romer, der wirklich kein Idealist und kein Träumer ist, sondern das Ganze wirtschaftlich durchgerechnet hat, der hat eine ganze Reihe von wichtigen Beiträgen, wo er sagt, das wird zunehmend wichtig. Es geht nicht darum, dass das Einzige ist, es wird zunehmend wichtig. Er sagt, also der Krugman sagt in dem Beitrag, den Sie da haben, man soll sich nicht täuschen, die Erfindung des Post-it hat nachweislicherweise, das gibt es offenbar Studien dafür, die Produktivität der Büros deutlich erhöht. Durch Post-its, ja? Dadurch, dass man kleine Zettel hinkleben kann, statt dass man das in Aktenordner schreibt oder sowas ähnliches. Solche Dinge, das Beispiel, das der Roma bringt, und das ist einfach auch nachvollziehbar, Starbucks oder so irgendein anderes McCafé hat drei verschiedene Größen von Bechern. Diese Becher sind drei verschiedene Größen, die werden produziert mit jeweils drei verschiedenen Arten von Deckeln. Jetzt ist einer drauf gekommen, die Sache so zu konstruieren, dass man dieselbe Größe von Deckel auf alle drei verschiedenen Becher drauf tun kann, und es ist ein großer finanzieller Gewinn. Wie ist das passiert? Die Menschen waren immer schon erfindungsreich, ja? Also das ist ja nichts zu leugnen. Aber wie ist das passiert? Das ist dadurch, dass jemand sich gedacht hat, eigentlich können wir das vereinfachen. Eigentlich können wir an der Stelle uns zwei Formen von Deckeln ersparen. Damit kriegen wir einen entsprechenden Faktor. Das ist der Fall. Ich bringe noch dann aber noch ein anderes Beispiel. Aber Sie wollten
sagen, ne? Nein, ich meine, diese Vorlesung befindet sich auch mit Philosophie und Technik und nicht mit Wirtschaft und Technik. Ja. Und es ist ganz klar, dass man diese Sachen, und das ist auch ideologisch das, weshalb wir hier sitzen, dass wir diese Ideen und den Mensch dahinter sind, das will ich gar nicht in Abrede stellen. Ja. Aber es ist schon diese Problematik, dass auch, ob diese Deckelfrage bei Starbucks oder sonst was, wo man sich überhaupt überlegt, warum ich 5000 Deckel brauche für jeden Starbucks-Becher, allein die Ressourcen und was da hinten dran ist, letztendlich den Menschen eher schaden werden in zukünftigen Generationen. Das ist nicht die Frage. Deswegen, das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Ich glaube, dass es immer gute Ideen gibt. Aber zum Beispiel, gerade weil immer von dem Rede langfristig die Rede ist, und ich möchte einfach darauf hinweisen, dass zum Beispiel in anderen Kulturräumen, im asiatischen Kulturraum, immer langfristig eher gehofft und gedacht wird, auch wenn sie jetzt im Moment alles schön quieren. Aber eine ganz andere Philosophie zum Beispiel steckt und die kurzfristige Denkungsweise mehr aus dem westlichen Wirtschaft. Und diese kurzfristige Sache eigentlich gegen den Mensch und eigentlich gegen das philosophische Prinzip arbeitet. Das
in dem Moment, in dem Sie langfristig so verstehen, verstehe ich Ihren Hintergrund, und das kann ich nur zustimmen. Das sind okay.
Ich wollte auch noch hinzufügen, dass man dabei beachten muss, dass wir natürlich von idealisierten langfristige Wachstumstheorien, wie zum Beispiel bei Krugman ausgehen. Und das entspricht natürlich nicht der Wahrheit, das ist nur das Ideal.
Das ist richtig, ja. Ich mache jetzt, ich möchte sozusagen die Pointe, ich mache jetzt dieselbe Pointe nochmal mit einem Ding, die, wo habe ich das, habe ich das hier, lass mal schauen. Ja, das hab ich. Sie können hier eine ganze Reihe von inhaltlichen Sachen, das hier, das ist ein Beispiel und das geht jetzt, das ist ein Beispiel, das der Krugman ständig bringt und das jetzt nicht wirklich ein Beitrag für die reale Wirtschaft ist, das aber ein Beitrag für die philosophische Perspektive ist, die von einem Wirtschaftswissenschaftler kommt, muss man sagen. Und das ist die orale Registrierung. Das ist jetzt ein Beispiel aus dem Bereich der Gesundheitsvorsorge, der das zeigen soll, welche Störwirkung, sage ich mal so, Ideen im wirtschaftlichen Zusammenhang haben können. Und das ist eben diese Störwirkung, ist etwas, worauf ich hinweisen möchte, auch mit meinen vorigen Beispielen. Durchfall in Entwicklungsgebieten, in Entwicklungsländern, Kinderdurchfall ist eine tödliche Krankheit. Das Schlimmste, was man machen kann, ist den Kindern, die so viel Wasser verlieren, weiteres Wasser nachleeren. Damit steigt die Wahrscheinlichkeit, dass sie sterben, um einiges. Dann ist jemand auf die Idee gekommen, ein folgendes Rezept zu entwickeln. 6 Teelöffel Zucker, einen halben Teelöffel Salz, 1 Liter Trinkwasser mischen, in einen Becher geben, einmal kräftig umrühren und dem Kind geben. Und das stoppt den Durchfall. Das ist ein Hausrezept sozusagen, auf einem bisschen höheren Grad. Das kostet nichts, mehr oder weniger kostet das, also ganz, ganz wenig, keine Rede von Medikamenten und sowas ähnliches, und hat einen massiven Effekt dabei, Leben zu retten. Die Frage ist jetzt die, wenn ich das als ein Gut betrachte, wenn ich das als einen Wert betrachte und gesetzt den Fall, ich will das verkaufen, dann stellt sich die Frage, kann ich das verkaufen und was würde das für einen Preis haben, wenn ich eine solche Idee, und diese Idee ist lebensrettend und diese Idee ist volkswirtschaftlich interessant und so weiter, wenn ich eine solche Idee monetär aufgreife, was würde das heißen? Ich hätte sozusagen einen maximalen Wert, einen sehr, sehr hohen Wert für eine Idee, die mich als Idee praktisch nichts kostet und die an dieser Stelle auch nicht wirklich zu verbergen ist. Ich könnte versuchen, das in kleine Päckchen abzufüllen und für viel Geld verkaufen. Das wäre aber gegen die normale Betrachtungsweise der Nationalökonomie, denn, und das ist der Punkt, auf den ich jetzt das ist der Punkt, auf den ich hier zurückkommen möchte. Hier, da haben Sie einen wirklich sehr guten Artikel, also ein Interview von Paul Romer. Da diese zwei Absätze möchte ich Ihnen kurz mal vorstellen. Er beginnt damit, dass man sagt, in der Wirtschaft ist der Unterschied zwischen Dingen und Ideen wichtig, und zwar in der Preisgestaltung, und zwar aus folgendem Grund. Das Wunder des Marktsystems ist, dass für Objekte, insbesondere Objekte, die man bearbeitet hat, es einen einzigen Preis gibt, und der Preis hat zwei verschiedene Aufgaben. Erstens erzeugt der Preis einen Antrieb für jemanden, die richtige Anzahl, die richtige Menge eines Gutes zu erzeugen. Das ist sozusagen das Incentive. Und zweitens spielt der Preis eine Rolle in der Verteilung, nämlich diejenigen, die es sich leisten können, bekommen das Ding. Also die Distribution des Gutes, die Produktion und die Distribution des Gutes läuft beides über diese Preissignale. Ein Bauer betrachtet den Preis von Weizen und entscheidet sich, ob er Weizen oder Kukuruz pflanzen will. Der Preis hilft ihm, die Produktion des Weizens zu motivieren. Und wenn auf der anderen Seite die Konsumentin sich entscheidet, ob sie Mais oder Brot kaufen will, dann zeigt ihr der Preis eine Alternative zwischen den verschiedenen Möglichkeiten. One price does both jobs, so you can just let the market system create the price and everything works wonderfully. With ideas you can't get one price to both things. Also mit Ideen funktioniert das nicht so wie mit der Produktion von Weizen. Und hier kommt jetzt die orale Rehydration. Das ist eine der wenigen Ideen, die tatsächlich direkt aus der Wissenschaft gekommen sind und direkt den Konsumentinnen geholfen haben. Es ist eine sehr einfache wissenschaftliche Erkenntnis darüber, wie ein Kind von Durchfall befreit werden kann. So, what price should you charge people for using it? Und da sind wir jetzt bei der Frage, falls Sie es vergessen haben, von freien Zugang zu Forschungsresultaten. Nicht? Wie sehr soll man das in das Marktsystem reinnehmen? Und was ich an der Stelle sozusagen so faszinierend finde, um das jetzt nochmal zu unterstreichen, also dass diese Überlegungen aus neoliberaler Ökonomie uns dorthin bringen, dass in bestimmten wichtigen Bereichen Preis für wissenschaftliche Leistungen nicht der richtige Zugang ist. Und das argumentiert er folgendermaßen. Because everybody can use the idea at the same time, there is no tragedy of the commons in the intellectual sphere. Das ist jetzt ein bekanntes, sehr zentrales Motiv, das an dieser Stelle immer kommt, dass dadurch, dass es sich um eine Idee handelt, wie man Zucker, Salz und Wasser vermischt, kann es jeder verwenden, weil diese Ingredienzien stehen allgemein zur Verfügung. Der eine nimmt der anderen nichts weg diesbezüglich. There is no problem of overuse or overgrazing or overfishing an idea. Du kannst eine Idee multiple, massenhaft verwenden. If you give an idea away for free, you don't get any of the problems when you try and give objects away for free. Also die Kopien, nicht? Die Kopien, die frei ausgeteilt werden, die sind irgendwann mal zu Ende und jeder will eine Kopie haben und das ist sozusagen ein handgreifliches Problem, weil jeder will seine eigene Kopie nach Hause nehmen, das Handout, während wenn ich Ihnen jetzt etwas sage, können Sie alles mitnehmen und das hindert Sie nicht. So, the efficient thing for society is to offer really big rewards for some scientists who discover an oral rehydration therapy. Also das ist ein etwas, was extrem hoch eigentlich zu bewerten ist, weil sehr viele Leute etwas davon haben. But then, as soon as we discover it, we give the idea away for free to everybody throughout the world and explain just so and so. So, also das heißt, wir wollen eigentlich die Produzenten sehr, sehr hoch bezahlen, an der Stelle die Wissenschaftler, aber diese hohe Bezahlung, die wir der Wissenschaft geben, die können wir nicht einlösen. Wo kommt das Geld her, um die Wissenschaft zu bezahlen? Im Marktsystem, weil wir nämlich die Ideen nicht wirklich sozusagen einkasteln können. Ideen haben es so an sich, dass sie sich verbreiten, so schnell kann man gar nicht schauen. An vielen Stellen zumindest. Das heißt, das Geld, ein Marktsystem gesprochen jetzt, das Geld, das wir eigentlich nach nationalökonomischen Betrachtungsweisen gerne zur Verfügung hätten, um die Wissenschaftlerinnen an der Stelle hoch zu belohnen dafür, dass sie so etwas Produktives gemacht haben. Dieses Geld kann der Marktwirtschaft nicht aufgegriffen und nicht erzeugt werden, weil man das Produkt nicht um Geld und um teures Geld verkaufen kann. Man kann es glücklicherweise nicht um so viel verkaufen, wie viel es wert wäre, wenn man sagt, weil es ein Leben rettet. Und damit haben wir eine Diskrepanz. So with ideas you have this tension. You want high prices to motivate discovery, but you want low prices to achieve efficient widespread use. You can't with a single price achieve both. So if you push things into the market, you try to compromise those two, and it's often an unhappy compromise. Das ist von der oralen Rehabilitationstherapie zugegebenermaßen sozusagen ein bisschen ein exotisches Beispiel, aber im Zusammenhang mit AIDS-Medikation ist es schon um vieles realistischer. Das ist eben auch eine Frage der Lebensrettung und das ist an dieser Stelle natürlich weit und langfristig diskutiert worden. Wie sieht die Wertschöpfung im Zusammenhang von Lebensrettung mit Hilfe von Öffentlichkeit, öffentlicher Förderung und Privatwirtschaft aus, wenn man so etwas wie AIDS-Medikation, Medikamente für AIDS denkt? Und Sie kennen die Situation, dass an der Stelle ganz massiv das Problem des geistigen Eigentums und wie viel kann so etwas kosten und wie sind Wissenschaftsresultate zugänglich zu machen, eine Rolle spielt, weil es mittlerweile Generika für AIDS-Medikation gibt, die den Preis der Medikamente erschwinglich gestalten, auch für Entwicklungsländer, in denen das Problem besonders massiv ist, und dagegen die Firmen, die die Entwicklung geleistet haben, ihren Profit festhalten wollen und genau an der Stelle sagen wollen, wir machen sowas Lebenswichtiges, das wollen wir auch gehörig bezahlt werden, weil wenn wir das nicht weitermachen, dann stellen wir unsere Produktivität ein. Und es ist an dieser Stelle ja auch sehr mit Händen zu greifen, dass das Profitmotiv als ein Motiv für die Entwicklung an zum Beispiel neuer lebensrettender Medikamente etwas ist, was durchaus funktioniert und was wir nicht einfach leugnen sollten und könnten, sodass das diese Frage noch offen ist, dass aber gleichzeitig auch offen ist, dass man vermutlich nicht die Funktionen des Marktes als das einzige Kriterium festhalten möchte, um dieses Ziel, nämlich der Volksgesundheit zum Beispiel, zu erreichen. Also diese Überlegung wollte ich Ihnen vorstellen und jetzt eben noch einmal daran zurück, um Sie können sich die Links im Einzelnen ansehen, die ich diesbezüglich gemacht habe, und um die Zeit noch, die restliche Zeit jetzt noch auszunutzen, um das ein bisschen auszubuchstabieren, was ich Ihnen vorgeschrieben habe, gehe ich auf die nächste Seite. Um es also nochmal zusammenzufassen, mein Punkt war nicht, Ihnen zu erklären, wie die Wirtschaft funktioniert, sei es die traditionelle als auch eine informationstechnische. Ich wollte Ihnen einfach nur vor Augen führen, dass die gesteigerte Aufmerksamkeit auf den Faktor der Ideen im Zusammenhang mit dem Produktionsprozess und mit Produktivität neue Probleme aufwirft, also Probleme von der Art, dass wir uns die Frage stellen können und müssen, welche Verteilungsmöglichkeiten, welche Modifikationen auch der Verteilung wirtschaftlicher Impulse wir haben sollen, um dieser neuen Rolle der Ideen und der Information gerecht zu werden. Sie haben in den Nachrichten vermutlich die letzten zwei Wochen etwas gehört von SOPA, nicht? Von der Anti-Piracy-Gesetzgebung, die im US-amerikanischen Kongress jetzt stattfindet, wo es einen Backlash gegen die Verbreitung copyright-geschützter Materialien gibt, von der Art und Weise, dass man sagt, dass also Internetseiten, an denen sich copyright-geschütztes Material befindet, vom sozusagen ausblockiert werden sollen, vom Web rausblockiert werden sollen. Das ist ein handgreifliches Beispiel für die Art von Auseinandersetzung, die sich an der Stelle ergibt. Ich habe Ihnen da weiter unten, ich habe Ihnen dieses eine Beispiel von irgendeinen kleinen Ausschnitt von Google Maps gezeigt, um einfach nur die Idee anzustoßen, dass so etwas wie Sie wollen sich ein Haus kaufen und Sie kriegen eine Beschreibung des Hauses und einen Preis dazu und wenn Sie die Beschreibung des Hauses in etwa haben, in traditioneller Art und Weise, können Sie sich dabei dieses und jenes fantasieren und sind aber mehr oder weniger angewiesen auf die Maklerbüros, um Ihnen die Information zu geben darüber, wo dieses Haus jetzt ist und wie die ganze Umgebung ausschaut. Also Sie müssen, um an der Stelle wirklich einzutreten in einen Entscheidungsprozess, müssen Sie schon Kontakt aufnehmen zu einem Maklerbüro und sich dort registrieren lassen oder sonst was. Ne? Es ist im gegenwärtigen Zustand mit Google Maps an vielen Stellen möglich, dass Sie das beschriebene Objekt identifizieren durch einen Blick auf die Landkarte. Das ist zum Beispiel so ein Punkt, an dem man jetzt diskutieren kann. Heißt das, dass Google Maps jetzt andererseits sozusagen auch Geld verlangen würde? Das ist natürlich, das ist so ein Punkt, wo man sich wirklich überlegen kann, wie die Dinge funktionieren. In einer leicht anderen Welt gibt es jemanden wie Google Maps, der das alles macht, der ein paar Satelliten durch die Gegend fahren lässt und es gibt in vielen Sachen und der diese zusätzliche Information, wie schaut es dort aus, diese zusätzliche Information gegen zusätzliches Geld zur Verfügung stellt. Was Google an der Stelle macht, und ich sage das deswegen, weil es ein bisschen eine Analogie von Zugangsweise hat, wie mit den Google Books und der Digitalisierung der Books von Google. Was Google an der Stelle macht, ist zu sagen, okay, ich stelle euch die Landkarten ganz allgemein zur Verfügung, das kostet alles überhaupt nichts. Dann kommen sie ein bisschen in Schwierigkeiten, weil die Leute sagen, sie wollen nicht aufgenommen werden, weil die Leute sagen, sie wollen nicht, dass die Fassade ihres Hauses ganz genau gezeigt wird und so weiter. Dann sagt Google, okay, können wir nachbessern, da tun wir nur so kleine Bauklötze hin und so weiter. Aber die Attraktivität von dem, was da passiert, dass nämlich in Wirklichkeit der Service zur Interpretation von solchen Daten und der Service für die Gesamtbevölkerung der Orientierung in der Topologie der Welt in einer Weise unbezahlbar ist und von nach einem nationalökonomischen Konzept auch wirklich der Zustand, in dem nur ein kleiner Teil der Bevölkerung einen Zugang zu dem hat, nationalökonomisch nicht akzeptabel ist, weil in der Nationalökonomie geht es um sozusagen den besten, equilibrierten Zustand von allen Teilen der Bevölkerung. Das, was das hier kostet, das zur Verfügung zu stellen, ist sozusagen von vergleichsweise, damit wer davon etwas hat, nicht in dem Sinn preismäßig zu fixieren und Und so eine ähnliche Situation, würde ich einmal vermuten, ist motivierend gewesen für die Google Books. Nicht? Also so wie es die Erdoberfläche gibt, so gibt es auch die Produktion der letzten 2000 Jahre im Zusammenhang mit Büchern, die intellektuelle Produktion, die in den Bibliotheken liegt. Und was Google gemacht hat, ist, genauso wie sie ein Street View gemacht haben, haben sie einen Book View sozusagen vorgesehen und haben gesagt, okay, jetzt geben wir euch alle Bücher und ihr könnt alle Bücher, die da herumliegen, könnt ihr euch anschauen. Ist auch eine tolle Geschichte und ist nun tatsächlich freier Zugang zu wissenschaftlicher Forschung in einer bestimmten Art und Weise. Was Leute man da dagegen haben, da werden wir das nächste Mal noch genauer drauf kommen. Ich versuche es sozusagen jetzt nur mal mit diesem kleinen Beispiel darzustellen. Was ich aber vorher noch machen möchte, ist, das kommt jetzt da aus einer philosophischen Ecke, die ist ein bisschen sozusagen eine kleinteiligere Arbeit und ist auch noch nicht wirklich bis zum ganzen Ende durchgedacht, aber ich versuche das hier jetzt auch mal, weil ich habe mich sozusagen in weite Strecken in sehr fremde Bereiche begeben. Jetzt möchte ich mich diese halbe Stunde zumindest wieder noch ein bisschen mehr in philosophische Überlegungen reinlassen und habe darum ein Diagramm entwickelt, in dem dessen Hauptfunktion die folgende ist. Sie haben beim Paul Romer schon gesehen in dem Zitat, das ich Ihnen vorgetragen habe, dass ein ganz wichtiger Faktor in dieser Argumentation der Faktor der Rivalisierung ist. Also Rival und Non-Rival Goods, Ideas are Non-Rival Goods. Das heißt also keine Konkurrenz, alle können es gleich verwenden. Diese Argumentation, dieser Hinweis auf die Nicht-Rivalität ist in vielen Stellungnahmen für eine Befreiung und offene Zugänglichkeit von Ressourcen aufgegriffen worden, indem man gesagt hat, worum es da geht, die Ideen, die nehme ich doch niemanden, die nehme ich niemanden weg, wenn ich sie mir selber aneigne. Deswegen hat der andere nicht dieselben Einstellungen dafür, nicht dasselbe Recht, wie wenn ich ihm sein Auto stehle. In einer entscheidenden, also wie man Auto stiehlt, kann man Ideen nicht stehlen, beziehungsweise, sagen wir es mal vorsichtig, es besteht ein wichtiger Unterschied dazwischen, dass man sagt, ich habe jemandem das Auto gestohlen oder ich habe ihm eine Idee gestohlen. Das sind weil beim Auto ist es so, dass er nicht mehr mit dem Auto fahren kann. Die Idee kann er nach wie vor gebrauchen, wenn ich sie auch gebrauche. Das heißt, es ist da schon sehr die Frage, ob das derselbe Sinn von Stehlen ist, der da drinnen ist. Das ist ein zentrales Argument in diesem Zusammenhang und das möchte ich ein bisschen genauer ansehen und Ihnen ein bisschen Infos und Überlegungen darüber geben, dass man das durchaus differenzieren muss, dass man dieses Argument nicht zu platt verwenden kann. Das muss man selbst philosophisch ein bisschen prüfen und zwar im Hinblick auf drei verschiedene Ebenen. Das eine ist eine metaphysische Ebene, das zweite ist eine anthropologische Ebene und das dritte ist eine sozioökonomisch-juridische Ebene. Und für diese drei unterschiedlichen Ebenen habe ich sozusagen die Termine hier gewählt, nämlich das eine geht sozusagen auf Stoff und Nichtstoff, das ist die eine Achse, das zweite geht auf die Nutzungsmodalitäten, die Nutzbarkeit und das dritte geht auf die Beschränkbarkeit, auf die Kontrollierbarkeit einer Ressource. Das sind drei Begriffspaare, die in unterschiedlicher Art und Weise zu explizieren sind und die unterschiedlich funktionieren. Und vor allem im Zusammenspiel in ihrem gemeinsamen Zusammenspiel anders gedacht werden sollen. Ich gehe da jetzt auf das PDF, das ich gemacht habe. Da haben Sie jetzt noch einmal diese Skizze. Und ich gehe das jetzt so mal ein bisschen durch. Sie haben auf der stofflichen Ebene den Unterschied zwischen materiell und immateriell. Also eine Zahl oder das Licht ist in einer Weise immateriell, zum Unterschied vom PKW oder vom Baum. Das ist eine metaphysische Unterscheidung, wie sie nach Basiskategorien die Welt einteilt. Zweitens haben sie eine Unterscheidung im Zusammenhang der Nutzbarkeit. Das ist der Unterschied zwischen rivalisierend und nicht rivalisierend, schon erläutert. Und drittens haben sie jetzt den Unterschied, und der ist nicht so sehr ein Unterschied on-off, also Stoff, Nicht-Stoff, rivalisierend, nicht-rivalisierend sind einigermaßen dual organisiert. Die Beschränkbarkeit ist etwas, das ist mehr graduell, das sind Grade der Beschränkbarkeit. Wie sehr können Sie zugreifen, wie sehr können Sie den Zugang kontrollieren zu einer bestimmten Ressource. Jetzt ist der nächste Schritt der, dass man sich ein bisschen klar macht, welche Phänomene trifft man mit dieser dreifachen Unterscheidung. Und ich habe den folgenden Vorschlag, damit wir sozusagen uns ein bisschen orientieren, wie Güter beschrieben werden können mit Hilfe dieser Matrix. Also wenn wir uns auf der linken oberen Seite befinden, dann wären das materielle Güter, die rivalisierend sind und die einen bestimmten Grad der Kontrollierbarkeit unterliegen, unterschiedlichen Grad der Kontrollierbarkeit. Gehen wir von oben herunter. Konventionelle Waren sind ein klassisches Beispiel für etwas, was materiell ist, was der eine hat und der andere dann nicht hat und was man genau kontrollieren kann, indem man Entscheidung darüber macht, wem man es verkauft und um welchen Preis man es verkauft. Es gibt solche materiellen Gegebenheiten, die etwas weniger stark kontrollierbar sind, also zum Beispiel Parkplätze, könnte man sagen, sind sozusagen wohl definierte Slots, die man auch bezahlen kann, aber man kann am Parkplatz nicht auf dieselbe Art und Weise verkaufen. Also wenn Sie zum Beispiel Parkplatzregelungen, Verkehrsaufkommenregelungen sehen, das läuft irgendwie anders. Sie kriegen eine Plakette für eine Parkgenehmigung in einem ganzen Bereich. Parkplätze im Sinn von konventionellen Waren wären so etwas wie: Sie haben in Ihrem Haus eine Garage und in diese Garage fahren Sie rein und das ist Ihr Stellplatz. Nicht? Das wäre die klassische Geschichte. Die Parkplätze generell sind ein bisschen weniger leicht kontrollierbar, aber auch kontrollierbar. Wenn Sie einen vergleichsweise minimalen Kontrollgrad haben wollen, der zu tun hat mit Stofflichkeit, mit stofflicher Anwesenheit und mit rivalisierend, und vergleichsweise aber sehr wenig beschränkbar ist, dann ist das die Innenstadt Prag. Ich habe an dem gearbeitet, wie ich im April in Prag war. Und wenn man in Prag in der meisten Zeit des Jahres in Prag ist, dann kommt einem diese Idee, wie viele Menschen können da noch reinkommen, ohne sich gegenseitig mehr oder weniger aus der Innenstadt zu verdrängen, pur körperlich. Also das wäre vergleichsweise wäre auch was Materielles, ist rivalisierend, weil nicht es kann nicht die ganze Welt in Prag sein, aber es ist schwer zu kontrollieren, dass dort nicht die ganze Welt hinfährt. Das ist sozusagen ist der Kommentar dazu. Jetzt soll man aber nicht glauben, dass immaterielle Werte nicht automatisch nicht rivalisierend sind. Das ist jetzt der Punkt, wo ich anfange, ein bisschen philosophische Kleinarbeit zu machen. Also der Schritt zu sagen, also wenn es nicht rivalisierend ist und immateriell, dann läuft das schon, und nicht materiell, dann läuft das schon in einer Weise. Es gibt, wenn Sie sich das mal überlegen, Güter, die sind nicht materiell, die sind rivalisierend und nicht materiell und sind in unterschiedlicher Weise beschränkbar. Also ein Vereinsvorsitz zum Beispiel ist etwas, was Sie nicht mit der Hand greifen können, aber es ist stark rivalisierend. Es können nicht alle Mitglieder des Vereins Vereinsvorsitzende sein. Es ist beschränkbar. Es ist natürlich beschränkbar in den Statuten. Sagen wir, da gibt es zwei Vorsitzende vom Verein oder sowas Ähnliches. Man kann sagen, die anderen sind das nicht. Wenn sie einen Orden kriegen, die Verleihung eines Ordens ist auch, ich meine, Orden können sich anhängen, insofern ist es materiell, aber das ist nicht das Materielle, sie sind der Träger des goldenen Verdienstabzeichens. Das ist etwas, was nicht materiell ist, was aber auch eine rivalisierende Sache ist, weil nicht alle österreichischen Staatsbürgerinnen Träger des goldenen Verdienstabzeichens sein können, sonst hört sich das sozusagen auf. Amazon-Ranking von einem Buch zum Beispiel oder alle diese Social-Web-Rating-Geschichten, um es allgemein zu sagen, sind immateriell, sind rivalisierend und sind in dem speziellen Fall sehr wenig beschränkbar und kommen sozusagen für mich darum in diesen unteren Bereich. Wo das hingeht, ist zu sagen, man muss sehr Acht geben dabei, wie man bestimmte Güter unter wirtschaftlichen, metaphysischen und anthropologischen Aspekten beschreibt. Dann gibt es jetzt, um in den nicht rivalisierenden Bereich zu kommen, gibt es etwas, was sozusagen immer ein wichtigen Rolle spielt in der ökonomischen Diskussion in diesem Zusammenhang, nämlich nicht rivalisierende materielle Güter. Das ist etwas, was die Nationalökonomen sehr interessiert, und das ist der Punkt, dass es das gibt, das ist deswegen ein wichtiger Punkt, weil der eine Fehler, den sie nicht machen sollen und nicht machen dürfen, ist zu sagen, es ist sozusagen nicht rivalisierend und darum immateriell. Das ist nicht der Fall. Es gibt materielle, nicht rivalisierende Güter. Und die Frage der Nationalökonomie ist an der Stelle, das ist mit den Ideen genau der Punkt, wie kann gewährleistet werden, dass es materielle, nicht rivalisierende Güter, die wir haben wollen und die es sozusagen geben soll, trotzdem wirtschaftlich geben kann. Wirtschaftlich ist jetzt die Frage, nach welchen, nimmt das schon ein bisschen vorweg, wie richten wir unser Gemeinwohl ein, unser Gemeinwesen ein, dass nicht rivalisierende materielle Güter produziert werden können. Und fern von der Wissenschaft ist ein klassisches Beispiel für so etwas Lawinenschutz, Polizei oder Klima zum Beispiel. Also nehmen wir es beim Lawinenschutz. Der Lawinenschutz ist ganz offensichtlich materiell, weil da ist was in der Landschaft, was die Lawinen abwehrt. Sie können Nutznießerin des Lawinenschutzes werden, ohne jemanden anderen wegzunehmen, dass sie Nutznießerin des Lawinenschutzes ist. Dasselbe mit der Polizei. Sie werden in dem Moment, in dem es die Polizei gibt und die Polizei sie schützt, schützt sie als Polizei nicht nur sie, sondern auch die anderen Staatsbürgerinnen. Klima, sie kommen in den Genuss im positiven Sinn, wenn es gut geht, einer bestimmten Klimamaßnahme oder eines guten Klimas und nehmen diesen Genuss niemandem anderen weg. Aber das hängt an materiellen Investitionen. Und die Frage, die nationalökonomische Frage, das habe ich noch nicht so ausbuchstabiert, ist natürlich die, welche Instanz sollen wir vorsehen, um solche Werte zu gewährleisten. Also das zur Verfügung stellen solcher nicht rivalisierenden Güter, die auch materiell sein können, dieses zur Verfügung stellen wird in der klassischen ökonomischen Art und Weise zum Teil nur sehr unvollkommen geschehen. Autobahnen sind sowas, und wenn Sie einen sozusagen einen extremen Fall von hochkontrollierbar, materiell, aber nicht rivalisierend haben wollen, ist es Zugang in die Sixtinische Kapelle oder so etwas Ähnliches, wo alle, die dort drinnen sind, sich das anschauen können, aber die Zugangsbeschränkungen dafür, dass das die Leute sehen können, alle, die da drinnen sind, sind an dieser Stelle maximal hoch. Und dann gibt es letztlich die nicht rivalisierenden immateriellen Güter, also zum Beispiel der Wetterbericht oder wenn Sie etwas, was mich immer fasziniert, um an der Stelle dieses kleine sozioökonomische Wunder zu nehmen, aus dem natürlich also als Paradigma sich einiges ableiten lässt, inwiefern Kooperation am Internet und freies Flottieren von Informationen hochproduktiv sein kann. Ich bringe Ihnen sozusagen dieses Beispiel, so ähnlich liegt auf derselben Ebene wie das Google Maps, das ist die CD-Datenbank. Also nehmen wir an, es geht alles mit rechten Dingen zu, kein Mensch schreibt CDs. CDs sind sozusagen alle zu kaufen und die Leute kaufen es auch alle. Dann haben diese CDs Metadaten und diese Metadaten enthalten also die Künstlerinnen, die Nummern, den Publikationsort, die Publikationszeit und sowas Ähnliches. Und jede Käuferin von einer CD vor 15 Jahren oder sowas, 20 Jahren, hat nun so eine CD und manche davon sind Sammlerinnen, schreiben das alles rein in eine Datenbank, dann wissen sie, was mit ihrer CD-Sammlung ist, können das jeweils aufrufen und haben etwas Mehrwert davon, dass sie aufrufen können Informationen zu ihrer CD. Wenn Sie sich jetzt vorstellen, und das gibt es eben, dass eine von diesen Personen die entsprechenden Daten einträgt und automatisch abfragbar und abrufbar macht für alle Leute, die am Web abfragen, was sind die Metadaten für diese CD. Das ist doch kein Raub irgendeines Kunstproduktes, das ist einfach nur die Fortsetzung, die Weitergabe der Informationen darüber, was auf dieser CD ist. Und in dem Moment, in dem Sie sie gekauft haben und sie einlegen in den Computer, rufen Sie ab die gesamten Metadaten, haben das sofort in Ihrer Datenbank gratis für Sie und für alle Leute, die diese CD weiter aufrufen. Ein signifikant gesteigerter Nutzwert der Verwendung von CDs. Sie haben das jetzt getaggt, Sie können das auf dem iPod drauf tun, Sie können das lesen, ohne dass Sie die CD in der Hand oder das Heft in der Hand haben müssen. Und es geschieht durch eine kluge Verteilung von nicht rivalisierenden, immateriellen, nicht einschränkbaren Gütern. Das ist sozusagen ein weiteres der Paradigmen, um die es da geht. Das ist im Zusammenhang mit Formeln oder Generika ein bisschen kontrollierter sozusagen. Also der Wetterbericht hat keinen Sinn. Es kann auch einen professionellen Wetterbericht geben. Natürlich, das kann man kann das auch beschränken, aber das sind sozusagen ein bisschen sozusagen jeweils Augenblicksaufnahmen. So wie wir jetzt leben, lässt sich der Wetterbericht nicht beschränken. Formeln lassen sich nur beschränkt einkasteln. Verschlüsseltes Fernsehen ist ein Beispiel für nicht rivalisierend und trotzdem maximal beschränkbar. So schaut sozusagen das ganze Spektrum aus von den Beispielen, die man evozieren kann angesichts dessen, dass es ein reichhaltiges Angebot gibt von Gütern. Und ich sehe schon, ich habe wieder mal ein bisschen sozusagen Zeitknappheit, will darum nur noch ein, zwei Minuten damit verwenden, um Sie darauf hinzuweisen, worauf das hinausläuft. In der klassischen Betrachtungsweise, klassische Nationalökonomie, haben Sie etwas nicht rivalisierendes, immaterielles, wie zum Beispiel ein Auto. Wir wissen überhaupt, was ein Auto ist. Jeder lernt in der Schule, was ein Auto ist. In der Schule wird auch noch gelernt, wie das in etwa funktioniert. Das ist frei zugänglich. Das Auto selbst als konkretes Modell ist allerdings ein traditionelles Gut, ein traditionelles Warengut. Und die Schwierigkeit, in die wir jetzt kommen und die ich mit der CD-Datenbank angedeutet habe, ist, dass wir in diesem Bereich hier Netzabläufe haben, Informationsverarbeitungsabläufe haben, die interaktiv und global verteilt vor sich gehen. Und diese Netzabläufe, die sind natürlich schon alle gebunden an diese Art von Materialität, weil da braucht man Computer dazu. Und die Computer muss man kaufen, das ist Hardware, die auch produziert werden muss. Aber das Verhältnis von wirtschaftlicher Produktivität ändert sich. Es ist das, was hier auf dieser Ebene passiert, ist, also auf der Ideenebene passiert, greift in das wirtschaftliche Geschehen, das normalerweise da lokalisiert war, auf eine neue Art und Weise ein. Ich habe Ihnen hier nochmal das Roma-Zitat und die Rehydrationstherapie gesagt. Und Sie haben, und damit höre ich jetzt sozusagen auf, Sie haben heutzutage eine Situation, in der Sie allgemein wissen, dass nichts kostet, Rezepte, Source Code haben, bis hin zu Geheimrezepten und Objekte, sozusagen kompiliertem Code, der in Wirklichkeit Ideen enthält, aber diese Ideen, so wie es verschlüsselte Fernsehen, unzugänglich macht. Und wir stehen vor der Frage, wie wir mit diesen Dingen hier in Verbindung stehen zur materiellen Wirtschaft. Und das, also was passiert, wenn die Produktivität, um so abzuschließen, wenn die Produktivität, die hier drinnen anzusetzen ist, wenn diese Produktivität in einen Blickpunkt hineingerät, der ein Wirtschaftsblickpunkt ist und der die traditionelle Preisgestaltung einerseits aufgreift und andererseits unterwandert.